aber meistens sind es jetzt nicht die inhaltlichen Themen, sondern irgendwie so, dass das Menschliche bleibt am Ende in Erinnerung und irgendwie am schönsten irgendwie, wenn jemand irgendwie das Closing durch ist, Closing Dinner ist sozusagen gegessen und jemand ist dann irgendwie wirklich dankbar und sagt, ja, klasse, ohne euch hätten wir es nicht geschafft.
Gibt es so einen Deal, wo du sagst, der war komplett krass?
Ja, da sind mir verschiedene hängen geblieben. Also am meisten eine Sache, wo man mal irgendwie, glaube, 16 Stunden beim Notar saß, einfach weil es schlecht vorbereitet ist und dann doch mit Ach und Krach und auch wirklich kompetenten Partnern auf allen Seiten das noch gut über die Bühne gekriegt. Bei mir hängen bleibt viel Geschäft von Steuerberatern, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe hier ein Spezialthema, ich brauche Hilfe. Das ist auch viel Prozessführung, gerne irgendwie auch mal vom Bundesfinanzhof, das macht mir dann besonders Spaß.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Ja, und heute begrüße ich einen Kindheitsfreund meines Mitgründers, Titus Wolf. Titus Wolf ist Rechtsanwalt und Experte für Gesellschafts- und Steuerrecht und verbindet somit zwei Disziplinen, die im M&A-Kontext gemeinsam zu signifikanten Synergien führen. Titus Wolf war zudem noch nie in seinem Leben irgendwo angestellt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört jetzt unbedingt rein bei dieser Folge von Finance Data People. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Herzlich willkommen in München, Titus.
Ja, danke für die Einladung. Immer schön, bei euch zu sein.
Ja, mal wieder. Du bist ja ein Kindheitsfreund von meinem Mitgründer, dem Wolf, ne?
So ist es, genau. Wolf und ich kennen uns, glaube ich, seit wir beide 8 oder 9 sind, ja.
Aus dem jährlichen Osterurlaub im Schwarzwald war das, glaube ich, ne?
Genau, aus dem jährlichen Familienurlaub und dann, ja, jährlich wiedergesehen und irgendwann in Kontakt geblieben.
Ja, sehr schön. Das ist bis heute eine gute Beziehung. Wir arbeiten ja auch sehr, sehr eng zusammen auf einigen Themen. Wir werden jetzt einen Ausflug in die rechtliche Welt machen. Du bist ja Anwalt in zwei sehr, sehr spannenden Bereichen. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen angucken. Aber hol uns gerne mal ein bisschen ab. Was waren so die Anfänge? Schule, aufgewachsen wo und dann Studium etc. pp.
Ja, ein bisschen Biografie kann ich gerne erzählen. Ja, aufgewachsen in Kassel und dann nach verschiedenen Schulen nach Kiel gezogen zum Studium. 2009 müsste es gewesen sein, angefangen mit BWL. Ich habe dann irgendwie so ein bisschen gemerkt, die Welt der Zahl ist mir zwar nicht fremd, aber das war habe auch Schwerpunkt VWL gemacht, das war ultra quantitativ, viel Mathe, viel Algebra und das war nicht so richtig meins. Und habe dann irgendwie gab so eine Vorlesung Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler mit einem ganz spannenden Prof, der auch Steuerrecht unterrichtet hat und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, vielleicht machst du doch irgendwie nochmal Jura und habe dann so im vierten Semester müsste es gewesen sein, habe mich einfach parallel mal für Jura beworben und habe dann gemerkt, blöd, zwei Studiengänge gleichzeitig geht gar nicht, ist irgendwie an der Uni verboten und war dann aber irgendwie in der juristischen Fakultät, habe mit dem Dekan gesprochen, habe so eine Sondergenehmigung bekommen und dann, ja, um es nicht so lang zu machen, ich habe dann beides doch noch fertig studiert, zumindest den Bachelor in BWL parallel noch fertig gemacht, war ein bisschen hart zwischendurch, aber hat funktioniert. Und habe dann tatsächlich bei dem Prof, den ich da früh kennengelernt habe, auch am Lehrstuhl gearbeitet. Der ist dann, und so kam es dann irgendwie Richtung Bamberg, der ist weggegangen, ist im Ruf an die Uni Nürnberg gefolgt. Die hatte immer so eine Außenstelle in Bamberg durch so einen Lehraustausch. Bin ich dann mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, hinterhergezogen, haben beide am Lehrstuhl gearbeitet. Mal versucht zu promovieren, ich habe noch nicht ganz aufgegeben, aber fast, vielleicht wird es noch was. Ja, und dann haben wir irgendwann nach Referendariat in Bamberg entschieden, jetzt soll es wieder zurück in den Norden gehen. Ja, und so bin ich dann in Hamburg wieder gelandet.
Spannend. Also du hast Bachelor quasi, also das Studium in BWL und du hast ein Studium in Rechtswissenschaften parallel gemacht.
Ja, also zumindest für 3 Semester mal parallel, ja.
Okay, krass. Also kannst du mit Zahlen ja doch was anfangen, Buchhaltung und so?
Ja, so ein bisschen kann ich mit Zahlen was anfangen. Also das ist auch tatsächlich hier im Transaktionsumfeld, wo wir uns ja bewegen, irgendwie schon so ein Key-Skill am Ende, muss man sagen. Also klar, irgendwie jedem Juristen kann man beibringen, wie man eine Bilanz liest und so, aber diesen ganzen Sprech, was da passieren soll, wie eine Unternehmensbewertung funktioniert, das machen viele dann später irgendwie in Ergänzungsstudiengängen oder so. Und ja, wenn man mal Corporate Finance oder Finanzwirtschaft, Controlling und so in Vorlesungen gehört hat, das hilft einem schon echt viel weiter, auch dieselbe Sprache der anderen Berater zu sprechen.
Es kommt dann normalerweise so die, sag mal, übliche Gründerstory. Ich war dann 7, 8 Jahre irgendwo und dann habe ich entschieden, das selber zu machen. Das war ja bei dir nicht so. Du warst noch nie in deinem Leben angestellter Rechtsanwalt irgendwo. Ist das richtig?
Genau, das ist vollkommen korrekt. Also ich hatte im Vorgespräch fast gesagt, ich war noch nie irgendwo angestellt. Das stimmt nicht ganz. Ich war natürlich an der Universität damals angestellt, aber jetzt so klassisch in meinem jetzigen Beruf überhaupt nicht. Ja, das hat es vielleicht auch so ein bisschen besonders gemacht. Ich habe irgendwie schon während der Studienzeit oder insbesondere auch während der Zeit an der Uni noch viel Zeit nebenher damit verbracht, für diverse Kanzleien oder Professoren oder so, mehr oder minder freiberuflich wissenschaftlicher Mitarbeiter zu sein, und hatte mir dann auch so ein ganz gutes Netzwerk dadurch eigentlich aufgebaut, da so ein bisschen Ghostwriter-Tätigkeit gemacht, und irgendwann haben die gemerkt, ja, vielleicht kannst du dem auch mal irgendwie eine Akte auf den Tisch legen oder irgendwie einen Fall machen. Das fing damals eigentlich irgendwie so nach dem Studium in Hamburg an. Da war ich mal kurz wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Kanzlei, mit der ich, also jetzt in anderer Struktur, heute auch gern zusammenarbeite. Und so der, ich sag mal, mein Mentor damals kam dann immer so rein und sagte, ja, ich muss Sie mal zu einem Ausflug in irgendwas einladen, knallte dann so eine Akte auf den Tisch und sagte, machen Sie mal. Und das hat eigentlich Spaß gemacht. Und dann war irgendwie so 2021, habe ich mich dann tatsächlich selbstständig gemacht als Anwalt, so, ja, wie man sich das irgendwie so doof vorstellt, ne? Irgendwie Büro angemietet, Schild rausgehangen, Briefkasten beklebt, natürlich irgendwie bei der Kammer angemeldet und alles Mögliche und so gemacht. Habe das aber doch ein bisschen geplant vorher und hatte dann mit einem Kollegen, mit dem ich heute noch sehr gern intensiv zusammenarbeite, da hatte ich gesagt, ja, wie ist denn das eigentlich so? Also würdest du mich ein bisschen mit Aufträgen versorgen? Er sagte, ja, kein Problem, ich sorge so für ein Grundrauschen und wissen Sie mal, das läuft dann von ganz allein. Und so habe ich das dann irgendwie eigentlich auch gemacht. Es war auch gerade so ein bisschen Corona, sodass die, also sicherlich hätte man in irgendeiner Großkanzlei locker einen Job kriegen können. Da war aber auch so ein bisschen Einstellungsflaute, weil wirklich 2021 so diese satte Corona-Zeit war und ja, keiner wusste, was war. Und da habe ich gedacht, ja, okay, machst du mal. Und hat sich ganz gut entwickelt.
Cool. Also Hut ab. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Ich glaube, vieles, was wir ja über Jahre in dem Big Four oder so gelernt haben und jetzt anwenden können, ich glaube, das ist dann so ein bisschen softeres Start. Aber wenn du natürlich direkt so ins kalte Wasser gehst, das ist schon, also da brauchst du Mut. Das finde ich beeindruckend. Vielleicht nochmal zum fachlichen Werdegang. Also das Spannende bei dir ist ja, dass du Fachanwalt für Gesellschaftsrecht bist.
Nee, Fachanwaltstitel habe ich nicht.
Okay.
Theoretische Qualifikation für einen Fachanwalt für Steuerrecht, müsste das jetzt aber mal so weit anmelden und voranbringen, dass ich das auch eingetragen bekomme.
Okay, aber du machst Gesellschaftsrecht, fassen wir es so zusammen, hoch und runter, und du bist da Fachanwalt für Steuerrecht gleichzeitig.
Da habe ich auch nur die theoretische Qualifikation. Ich müsste jetzt mal anerkennen lassen. Okay. Aber um das mal rund zu machen, meine Leib- und Magengebiete sind schon Steuer- und Gesellschaftsrecht. Das ist auch so das, was ich damals von Anfang an gemacht habe. Also ich habe irgendwie auf meinen Briefkopf irgendwie doof draufgeschrieben, Tax Corporate Litigation. Und das ist so rund das, was ich bis heute gerne mache. Ja.
Okay, und die Mischung ist halt wahnsinnig spannend, weil du natürlich Legal DDs und Tax DDs dann eben aus einer Hand anbieten kannst, ne?
Ja, also das ist zum Beispiel auch so ein, ja, ich sag mal, der Sweet Spot der Mandanten irgendwie teilweise, auch gerade in so einem professionellen Umfeld, dass man weiß, okay, der kann irgendwie mehrere Dinge aus einer Hand anbieten, versteht auch, was der Steuerberater ihm sozusagen sagt, und auch gerade in der Transaktionsstrukturierung am Ende, sei das jetzt auf der Buy- oder Sell-Side, ist das schon irgendwie aus meiner Sicht immer essentiell, dass man so zumindest steuerrechtliche Grundkenntnisse hat. Also auch gerade in den großen Läden läuft das vielfach so, okay, da ist dann irgendwie SPA, hat man irgendwie einen schönen Draft, da steht irgendwie eine Struktur, dann ist das so halb fertig, dann gibt das einer Text rüber, dann sagt einer, oh, kannst du gar nicht machen, hat total ungewünschte Steuerfolgen, oder hier könnte man es optimieren, dann dreht das die zweite Schleife. Also ja, das ist das, was eigentlich ganz spannend macht, dass man so den großen Überblick hat und aus mehreren Perspektiven gestalten kann. Und ja, viel ist einfach textgetrieben, so ist es. Ne?
Ja, und viele Steuerberater können ja dann andersrum keine Klauseln für einen Kaufvertrag zum Beispiel formulieren. Ne? Da gibt es ja natürlich auch wieder Reibungsverluste. Mhm. Spannend. Okay, also 2021 war dann quasi das Jahr der Gründung der eigenen Kanzlei. Dann hast du mal geguckt, wie es so läuft. Ist dann relativ schnell gewachsen. Ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, wo wir dann uns auch kennengelernt haben damals. Und dann war ja sehr, sehr schnell sehr viel los bei dir, und dann hast du dich irgendwann entschieden, dich einer Kanzlei anzuschließen.
Ja, also ich habe dann irgendwann so gemerkt, es gibt jetzt irgendwie so zwei Wege, irgendwie aus mir weiter raus wachsen und auch ja selber ganz alleine anfangen, Strukturen zu schaffen, also deutlich größeres Büro, richtig Mitarbeiter anstellen, alle Prozesse sozusagen neu aufsetzen, und hatte dann aber relativ frühzeitig, weil also auch viele Mandanten kamen natürlich mit Themen, die man nicht abdecken konnte, hat sich viel Kooperationspartner gesucht, hatte dann relativ früh die Frau Frau von meinem jetzigen Kanzleipartner, die auch Notarin in Hamburg ist, irgendwie mal zum Mittagessen getroffen, weil die sagt, ah, wir kennen uns ja aus dem Studium, auch damals von dem gleichen Lehrstuhl, lass uns doch mal Mittagessen gehen. Und die meinte gleich, ja, du musst unbedingt meinen Mann kennenlernen. Und der hat die klassische Karriere gemacht, war irgendwie vorher bei CMS, hatte dann mit seinem Bruder zusammen, der auch in Berlin bei einer größeren Kanzlei war, hatten die dann an ihrem Geburtsort Stade zusammen gegründet. Ich glaube, 2016 muss das gewesen sein. Und so ein Jahr haben wir relativ intensiv zusammengearbeitet. Ich habe relativ viel rübergeschoben und wechselseitig auch. Und dann haben wir irgendwann zusammengesetzt und gesagt, ja, wollen wir nicht irgendwie mergen und eine Kanzlei machen? Und mir war das, um ehrlich zu sein, sehr recht, weil ich auch einen heiden Respekt davor hatte, diese ganzen Strukturen, Sekretariat mit allen Sachen und dem ganzen Unterbau neu aufzubauen und da auch nicht so richtig einen Sparringspartner hatte. Und dann, ja, habe ich mich so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt und war dann ab 1.1.23 Partner bei von Alvern.
Mhm. Verstanden. Was machst du so einen ganzen Tag momentan?
Ja, unterschiedlichstes. Das die Krux und zugleich das Schöne am Anwaltsberuf ist ja auch, man weiß meistens so ein bisschen, wie der Tag anfängt, man weiß aber nie, wie er endet, weil immer irgendwelche Notfälle da sind. Also am liebsten mache ich Transaktionen. Das hat sich zwischendurch so ein bisschen ergeben, dass ich da so einen kleinen Fable sozusagen für entwickelt habe, je mehr ich das gemacht habe. Aber wir decken so in der Kanzlei eigentlich den ganzen Bereich der Mittelstandsberatung ab. Sei das jetzt irgendwie Bereiche, die ich mache, irgendwie Gesellschaft und Steuerrecht, Bereiche, die Sebastian, mein Partner, macht, der ist gleichzeitig noch Notar, Fachanwalt für Banken, Kapitalmarktrecht. Dann haben wir noch einen Bereich mit Arbeitsrecht und Urheber- und Medienrecht und versuchen so ein bisschen so einen kleinen Full-Service-Ansatz für den Mittelstand zu machen. Bei mir hängen bleibt viel Geschäft von Steuerberatern, die auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe hier ein Spezialthema, ich brauche Hilfe. Das ist auch viel Prozessführung, gerne irgendwie auch mal vom Bundesfinanzhof, das macht mir dann besonders Spaß. Und ansonsten beginnt so auf der Sales-Side vom mittelständischen Unternehmer, der Nachfolgethemen hat, jemanden sucht. Da alles im Transaktionsbereich beginnt bei der Vendor Due Diligence, dann bis zum Ende der Transaktion und neuerdings, was mir irgendwie auch besonders Spaß macht, so im PI-Umfeld kleine Transaktionen machen, denen helfen. Das macht mir sozusagen am meisten Spaß, wenn man so ein professionelles Umfeld hat und eigentlich nicht immer dieselbe Kassette beim Unternehmer auflegt und sagt, ja, ist jetzt ein ganz neuer Prozess, Sie kennen das nicht, das läuft so und so ab. Immer ganz schön, wenn man auch mal professionelle Partner auf der anderen Seite hat. Also nicht, dass die Unternehmer nicht professionell wären, aber halt in ihrem Bereich, nicht im Transaktionsbereich. Ne?
Ja, verstanden. Jetzt hast du gerade den Bundesfinanzhof noch erwähnt. Was fasziniert dich an den Themen oder was sind das für Themen, die du da vor die Brust bekommst?
Ja, das sind hauptsächlich Revisionsverfahren oder Nichtzulassungsbeschwerden. Gar nicht aus einem speziellen Themenbereich, weil das immer, also entweder ist das aus einer Verfahrensthematik vom Finanzgericht geboren, dass man sagt, okay, man hat irgendeinen formellen Punkt, den man rügen kann, oder man hat irgendwas Materielles, vielleicht gerade an einem Fall, wo auch das Finanzgericht selber die Revision schon zugelassen hat, weil da einfach eine ungeklärte Rechtsfrage ist. Und ja, was mir so besonders Spaß daran macht, ist, dass man sich wirklich nochmal Zeit nehmen kann, so richtig tief in die Themen einzutauchen, das wissenschaftlich aufzuarbeiten. Wer hat dazu mal was geschrieben? Was ist systematisch sinnvoll? Und am meisten Spaß macht es natürlich, wenn man da Erfolg hat, weil die Erfolgsquote bei den Verfahren eher gering ist. Mhm. Und dann, das ist so das, was mich daran fasziniert.
Mhm. Mhm. Verstanden. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, also es sind viele kleine Deals tatsächlich. Also so, wie gesagt, viele Add-on-Akquisitionen wahrscheinlich und solche Themen dann im Private-Equity-Umfeld.
Ja.
Auch mal irgendwie Minderheitsinvestment oder sowas, was man sich da wahrscheinlich anschaut. Warum denkst du, dass gerade da eine gute professionelle Beratung so wichtig ist?
Ja, einmal, weil häufig da, gerade wenn die Transaktion klein ist, jetzt in so einem professionellen Umfeld irgendwie Add-ons oder ähnliches, oder teilweise sind das ja auch nur PE-beherrschte oder geführte Unternehmen, die dann selber irgendwie noch ein Add-on machen, da wird manchmal so wichtige Sachen, da verliert man das Augenmerk oder sagt, ah, die Transaktion ist so klein, da kümmert man sich nicht so richtig drum. Und wo es teilweise noch wichtiger ist in den kleinen Themen, ist irgendwie bei der Nachfolge. Viel merke ich das quasi erst hinterher, wenn dann eher jemand so im Corporate Litigation oder Post-M&A Litigation Bereich auf einen zukommt und sagt, ja, wir haben hier dies und das gemacht und jetzt gibt's irgendwie ein Problem, weil die und die Mittel sind noch abgeflossen, die Steuer wurde auf einmal vom Unternehmen noch bezahlt und das war doch alles ganz anders vereinbart. Und da sieht man dann irgendwie erheblichste Probleme von, also A, wurde so gut wie gar keine Due Diligence gemacht, aber auf gut Glück wurden einfach irgendwie Garantien gegeben, wo keiner mit gerechnet hat. Und auch viele kommerzielle Themen oder Leakage-Themen wurden irgendwie vorher nicht so angesprochen. Man hat das irgendwie so gemacht, war irgendwie beim Notar, einen Vertrag gemacht, der hat vielleicht auch nicht so richtig drauf geschaut. Und ja, das führt häufig zu Streit und auch in so einem Bereich, wo der Streit einfach im Verhältnis zum Transaktionswert wahnsinnig, wahnsinnig teuer ist. Und man sagt, oh, wenn man das irgendwie vernünftig gemacht hätte oder die Leute sich überhaupt bewusst gewesen wären, was sie da machen, also dann wäre das schon netter gewesen, wenn das vorher richtig beraten gewesen wäre.
Aber liegt es dann auch daran, dass die Steuerberater oder auch die Anwälte einfach keine Transaktionsexpertise haben? Oder was ist da meistens das Problem?
Ja, ganz viel. Also so im die Steuerberater haben natürlich irgendwie die Zahlen im Griff, wissen aber meist auch gar
manchmal,
nicht.
Manchmal.
Ja, nee, also ich will jetzt hier nicht auf Steuerberater schimpfen, die empfehlen mich ja gerne, aber klar, also manche haben es tatsächlich, das merkt man aber recht schnell, auch überhaupt nicht im Griff, meistens aus Arbeitsüberlastung und auch die es im Griff haben, müssen nicht unbedingt Transaktionserfahrung in dem Sinne haben, die wissen gar nicht so genau, was interessiert eigentlich irgendwie dann den, der die Due Diligence macht oder den entsprechenden Käufer, worauf achtet der, die sprechen da nicht dieselbe Sprache, haben natürlich auch irgendwie so eingebaute Schemen, die vielleicht zu Verzerrungen geführt haben, die man im Nachhinein dann irgendwie erst aufdeckt. Und beim Anwalt ist es ähnlich, klar, der kann irgendeinen Vertrag machen, aber wenn man jetzt noch nie Transaktionen gemacht hat, das hat ja so eine eigene Dynamik und es ist so ein eigenes Vertragswerk und gerade Thema DD, viel hängt dann auch irgendwie an Offenlegungs- und Datenraumklauseln. Und wenn da nicht viel passiert ist, man eigentlich gar keinen Datenraum hatte, die Offenlegung irgendwie aus ausgetauschten E-Mails oder so besteht, da passieren einfach strukturelle Fehler, die dann nachher zum Streit führen oder auch Fragen, was ist denn eigentlich mit nicht ausgeschütteten Gewinnen, die einfach auch gar nicht geklärt sind, dann irgendwie im SPA und man weiß am Ende nicht mal, wurde der Gewinnanspruch jetzt mitgekauft oder nicht. Also so, ja, Sachen, wo jeder Erfahrene drüber stolpern würde. Und es hängt natürlich in den Nachfolgethemen auch an den Unternehmern irgendwie selbst, die in dem Bereich keine Erfahrung haben, auch gar nicht wissen, dass Berater in dem Bereich einfach aufwendig und teuer sind, denen man erstmal näher bringen muss, sie wollen jetzt hier irgendwie ihr Lebenswerk verkaufen oder das ist jetzt ein Geschäft von dem Umfang, das machen sie hoffentlich nur einmal in ihrem Leben. Es lohnt sich jetzt zu investieren, dass sie dann eben auch irgendwie den Ruhestand genießen können und nicht, sich weiter damit beschäftigen müssen, weil irgendwas schiefgegangen ist.
Das sehen wir ja auch oft in der Praxis, dass halt so das sind ja dann oft so Familienpatriarchen-Typen, ne, oder starke Persönlichkeiten, die natürlich auch eine starke Meinung haben und die kennen dann irgendwie ihren Anwalt noch aus Schulzeiten und den Steuerberater, den hat man irgendwie im Nachbardorf vor 30 Jahren kennengelernt und die wissen dann schon oder glauben zu wissen, wie dann so ein Prozess läuft oder drücken das dann auch durch. Und jetzt bist du ja auch noch nicht einer, der irgendwie graue Haare hat und irgendwie 30 Jahre Berufserfahrung hat. Wie ist das so im Umgang mit so starken Persönlichkeiten? Also es muss ja wahnsinnig herausfordernd sein, die auch zu überzeugen, oder? Wenn man da als wie soll ich sagen, so drittes, viertes Rad am Wagen dann reinkommt.
Ja, die muss man tatsächlich irgendwie anzufassen wissen und auch man muss die überzeugen, auch von der eigenen Leistung irgendwie vor allem. Da hilft eigentlich irgendwie nur Vertrauen aufbauen. Also vielfach ist das ja auch so, dass das auch monetär wirtschaftlich hoch erfolgreiche Menschen sind und die deswegen so von dem Gedanken geprägt sind, ich habe so die Deals eigentlich immer selbst eingefädelt und warum soll ich das jetzt irgendwie nicht können beim letzten großen Deal? Und die leben ja häufig auch in Strukturen, wo die jetzt irgendwie nicht furchtbar viel Feedback oder gar Widerworte oder so kriegen. Da muss man eben Vertrauen aufbauen, zeigen, was man selber in der Vergangenheit gemacht hat, die vor allem mitnehmen, wie läuft der Prozess jetzt und wenn man dann irgendwie so die ersten drei, vier Sachen sich bewahrheitet haben, dann fassen die so langsam Vertrauen und was natürlich auch viel hilft, wenn man selber von irgendeiner Vertrauensperson von denen empfohlen wurde, klassischerweise der Steuerberater, der sagt, hier, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, die ziehen dir auch nicht das Fell über die Ohren und die wissen auch, was sie machen. Das hilft da auch weiter, aber ansonsten hilft nur überzeugen, was ich dann teilweise auch gerne mache, wenn die Leute sich überzeugen lassen. Ja, Fingerspitzengefühl ist da gefragt, besonders im Umgang mit den Leuten. Ja.
Verstanden. Ich meine, das war jetzt der ganze Sell-Side-Apparat. Gehen wir vielleicht nur kurz auf die Buy-Side. Da, wie gesagt, bietet ihr das ja an, dass ihr quasi Tax und Legal aus einer Hand macht. Wir bieten ja dann zusammen mit der Financial Due Diligence das oft auch zusammen an, weil du halt dann alle drei Workstreams sozusagen abbildest. Was sind da so deine Erfahrungen? Buy-Side-Umfeld, Best Practices, wie die beiden Bereiche sich gut verzahnen?
Ja, also was ich da immer oder von den Mandanten relativ lobend höre, ist zumindest, dass er so wahnsinnig hands-on unterwegs ist, kurze Wege hat, insbesondere wenn man so zwei Workstreams betreut oder wenn wir Dinge zusammen machen, dass wir eben auch einen guten Draht haben und uns kurz abstimmen können. Da ist immer so die Sache, dass es auch viel Reibungs- und Zeitverluste gibt. Insbesondere bei großen Kanzleien oder so sind viele Leute auf der Sache drauf, dann sind wieder andere drauf, die müssen sich irgendwie abstimmen, bis sich da viele durch den Datenraum gewühlt haben. Das können wir irgendwie dann meist in einem kleinen Team von ja mir und noch ein, zwei Personen so dazu machen. Mhm. Das ist immer ganz schön, wenn man das so gut abdecken kann. Man kriegt immer schnell Feedback, insbesondere von den PIs, die sind auch selber dran. Man kann jederzeit mal irgendwie sagen, so, hier hängen wir jetzt, in welche Richtung sollen wir weitergehen? Sollen wir den Scope nochmal irgendwie so oder so erweitern? Und gegen die dann irgendwie bei größeren Anbietern halt viel die Erfahrung machen, ja, ist so ein bisschen festgelegter Scope, wird alles so abgearbeitet. Klar, deren Geschäftsmodell basiert natürlich irgendwie auch darauf, Zeiten zu billen von Mitarbeitern, die das irgendwie natürlich am Ende auch machen müssen. Aber das, ja, artet dann manchmal in Richtung aus, wo man vielleicht sagt, puh, da lohnt es sich jetzt nicht weiter zu gucken. Und manchmal wird dann irgendwas ausgelassen, wo man sagt, ja, ich habe jetzt hier gerade was gefunden. Ich frage mal kurz nach, sollen wir da irgendwie noch ein bisschen tiefer reingehen? Mhm. Das ist da eigentlich immer ganz, ganz schön, wenn man so ein bisschen mehr hands-on unterwegs ist. Das wissen die bei den kleinen Sachen zumindest auch zu schätzen. Wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt mal eher so eine Red Flag DD und machen das jetzt nicht fully fledged und gehen da überall ganz tief rein. Das hat meist irgendwie schon einen hohen Mehrwert. Ne? Auch wenn ja der Preis dann nicht so hoch ist, wie wenn man das irgendwie fully fledged mit einem großen Anbieter macht.
Mhm. Gibt es so einen Deal, wo du sagst, der war komplett krass oder wild, der dir irgendwie hängen geblieben ist oder irgend so ein Projekt, wo du oft zurückdenkst in irgendeiner Form?
Ja, da sind mir verschiedene hängen geblieben. Also am meisten eine Sache, wo man mal irgendwie, glaube, 16 Stunden beim Notar saß, einfach weil es schlecht vorbereitet ist und dann doch mit Ach und Krach und auch wirklich kompetenten Partnern auf allen Seiten das noch gut über die Bühne gekriegt.
Live hat. Die Seiten nachgeschoben, oder?
Ja, man hat mehr oder minder live dann ausgetauscht, nachgeschoben, Seitendokumentation und Anlagen nochmal neu gemacht, weil sich viel noch gedreht hat. Mhm. Und auf der anderen Seite sind mir dann immer auch Dinge in Erinnerung, wo man sagt, eigentlich ist es irgendwie schon lange final und dann gibt es den berühmten Patriarchen oder den, der da dran hängt und dann eigentlich sich nicht trennen will und irgendwas noch nicht verstanden hat und wo man dann echt irgendwie lange doch nochmal am Verhandeln ist, das bleibt einem dann irgendwie auch in Erinnerung. Aber meistens sind es jetzt nicht die inhaltlichen Themen, sondern irgendwie so das Menschliche bleibt am Ende in Erinnerung und irgendwie am schönsten irgendwie, wenn jemand irgendwie das Closing durch ist, Closing Dinner ist sozusagen gegessen und jemand ist dann irgendwie wirklich dankbar und sagt, ja, klasse, ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Mhm. Und ja, es ist eigentlich so das Schönste eigentlich, dass man dann auch, wenn man jetzt nicht nur im PI-Umfeld unterwegs ist, dass man da auch wirklich dann so dankbare Menschen hat, die so sagen, jetzt habe ich wirklich was erreicht. Ja.
Mhm, verstanden. Vielleicht, um es nochmal einzuordnen, gibt es so irgendwie Umsatzgrößen, Ergebnisgrößen, in denen ihr üblicherweise unterwegs seid auf Verkäuferseite?
Mehr so Transaktionsgrößen, ne? Also das beginnt so irgendwie bei kleinsten Verkaufspreisen 2, 3, 4 Millionen irgendwie bis so maximal 100 Millionen und hängt auch gar nicht immer an der Größe, sondern teilweise so auch an der Komplexität des Deals, ne? Also wenn jetzt irgendjemand anfragt oder so und da sind irgendwie zig Tochterunternehmen im Ausland und so, sage ich schon rechtzeitig, können wir machen, brauchen wir viel Kooperationspartner, ich weiß nicht, ob wir da der Richtige sozusagen für sind als Provider. Das macht meist mehr die Struktur. Also betreuen auch gerade eine Sache, die sicherlich einen höheren Wert hat, hochprofitabel ist, aber eine ganz einfache Struktur hat, ist das Schöne. Und das kann man dann auch machen. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt am Umsatz festmachen, aber schon an der Komplexität von dem, was erworben werden soll oder verkauft werden soll.
Mhm, verstanden. Vielleicht nur mal zurück in deine auch Selbstständigkeit am Anfang und die, weiß nicht, wenn man dann so das Laufen lernt. Was waren da so die prägendsten Erlebnisse, die du hattest im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit?
Ja, besonders prägend war eigentlich, dass man sich wirklich alles von Anfang an selber beibringen musste.
Genau, das stelle ich mir nämlich echt krass vor, weil du ja nicht irgendwie sagst, ich habe jetzt 10 Jahre bei Linklaters gearbeitet und habe irgendwie alle Templates und habe das alles in meinem fotografischen Gedächtnis abgespeichert, was wichtig ist.
Das klassisch fotografische Gedächtnis, wenn man das Unternehmen verlässt.
Ja, ja, genau. Da war ja nichts da, faktisch.
Nee, das war tatsächlich bei null. Das hat auch, fachlich hatte das für mich irgendwie einen Rieseneffekt, dass man wirklich bei vielen Sachen, ich vergleiche das dann manchmal mit anderen, die dann irgendwie, keine Ahnung, 5-mal beim Partner angeklopft haben, an irgendeiner Stelle eingehakt haben und gesagt haben, ja, wie mache ich das jetzt? Das konnte ich halt nicht und deswegen musste man wirklich ganz, ganz tief in die Sachen einsteigen. Man hatte natürlich auch einen gewissen Respekt oder irgendwie auch fast eine Angst, irgendwas falsch zu machen.
Das denke ich mir nämlich auch, ja.
Das hat einen dazu gebracht, noch tiefer einzusteigen und wirklich auch alles zu lesen, was so rundum da war in fachlichen Themen. Weil
du hattest ja nie Feedback, also konntest ja nie sagen, ich habe jetzt hier was erarbeitet, ein Schriftstück oder irgendeine Klausel oder irgendwas und ich weiß nicht, rufst du dann Kooperationspartner an und sagst, lies da mal drüber oder wie sichert man sich da ab?
Ja, also in der Phase hatte ich tatsächlich wenig Feedback, was man aber sagen muss, durch die Tätigkeit für unterschiedlichste Kanzleien vorher hatte ich schon Feedback in einzelnen Sachen. Also man hat da für irgendeinen Partner gearbeitet, hat dem was hingelegt, hat dazu auch ein ehrliches, aufrichtiges Feedback bekommen. Aber das war natürlich mehr so im Kleinen und nicht im Großen. Also einmal das Fachliche musste man sich wirklich, auch wenn man natürlich ein gutes Fachwissen hatte, aber die ganze Praxis musste man sich irgendwie komplett selbst anarbeiten. Und was eigentlich noch komplizierter war, weil man es auch vorher fachlich gar nicht gelernt hat, ist klassische Sekretariatsarbeit, die man ja auf einmal komplett selber machen musste, wo man, egal wo man war, das hatte einem immer jemand abgenommen. Und das war für mich eigentlich auch eine sehr wertvolle Erfahrung, irgendwie einmal zu sagen, ja, ich lerne jetzt mal, wie stellt man einen Kostenantrag beim Gericht? Wie stelle ich einen Kostenausgleichsantrag? Wie rechne ich überhaupt irgendwas nach RVG ab? Wie mache ich all diese Tätigkeiten, die einem sonst irgendwie eine Assistenz abnimmt? Das war wahnsinnig wertvoll und was wahrscheinlich jeder Gründer irgendwie so, der alleine gründet, mitnimmt. Der ganze Ablauf, gut, bei mir war es jetzt die Kammer und nicht die Industrie- und Handelskammer, aber wie setze ich das Unternehmen auf? Wie mache ich die Dinge mit dem Finanzamt? Okay, da hatte ich auch ein bisschen Background, aber eher einen theoretischen. All diese Dinge mal so alle für sich alleine zu machen und alleine zu durchdenken und auch alle Arbeitsschritte mal selbst angefasst zu haben, das war schon eine extrem wertvolle Erfahrung, weil man es einfach mal gemacht hat, was andere sozusagen nie gemacht haben. Also wenn man jetzt sozusagen mal ohne Sekretariat oder so dastehen würde, ich weiß immer noch ungefähr, wie man die Dinge einfach machen würde, ne? Wo andere wahrscheinlich so mehr oder minder hilflos wären. Ne?
Ja, das ist praktisch. Ich meine, man denkt dann auch gesamtunternehmerischer, glaube ich, und versteht dann auch Unternehmer wiederum besser, die selber aus dem Nichts irgendwie was gegründet haben. Das ist ja immer unser Argument, dass wir sagen, klar sind wir am Ende irgendwo Berater, aber wenn du halt selber ein Unternehmen aufgebaut hast, dann schaust du auch natürlich anders auf das Lebenswerk von anderen Leuten und kommunizierst du anders mit denen, ne?
Ihr habt das ja mehr oder minder genauso gemacht, klar, mit irgendwie einer Erfahrung aus großen Beratungen, aber ihr habt ja dann auch from scratch gesagt, so jetzt starten wir und auch in vielen Gesprächen mit Wolf und dir herausgefunden, wo da mal der Schuh gedrückt hat, wie das alles gelaufen ist. Also da, das ist schon eine wertvolle Erfahrung und glaube ich auch Respekt wert, wer das mal so gemacht hat. Also ihr wisst ja auch, was da drin steckt.
Ja, doch, auf jeden Fall. Gibt es irgendwie Zeiten, Momente, wo du den schnellen Schritt in die Selbstständigkeit auch mal bereut hast? Weil ich meine, was ich jetzt vermute, der Tag hat ja nur 24 Stunden bekanntlich. Wenn du jetzt irgendwie Sekretariatsarbeit machst, Kostenanträge stellst, Buchhaltung nur ein bisschen machst, dann musst du ja irgendwie nur deine Chargeables hinbekommen. Als Einzelkämpfer, wie war das nicht zeitlich auch ein bisschen krass?
Ja, also man hat sich natürlich, also jetzt bereut habe ich es, um ehrlich zu sein, nie, aber es gab schon irgendwie Momente, wo man sich zwischendurch mal gedacht hat, kannst du eigentlich auch einfacher haben, könntest jetzt dich irgendwo bewerben in irgendeiner großen Kanzlei, setzt dich da nett hin und klar, das ist auch wahnsinnig viel Arbeit, aber man hat ja so diesen ganzen Druck außenrum nicht, wobei man sagen muss, wenn man das noch so alleine macht, hat man eine sehr überschaubare Kostenstruktur, also man kann natürlich deutlich mehr Zeit auf Administration aufwenden, als wenn man jetzt irgendwie gucken muss, dass man noch ganz viele andere Leute mit Arbeit versorgt und auch einen entsprechenden Umsatz macht, um seine Kosten da im Griff zu haben, aber ja, klar, das habe ich mir zwischendurch schon mal gedacht und hatte irgendwie auch Gespräche geführt, wo dann irgendwie gesagt, ja, und im Shorttrack Richtung Partner und so, aber muss erstmal angestellt sein. Klar hat man da mal drüber nachgedacht, aber bereut in dem Sinne habe ich es jetzt nie. Aber klar, das hat wahnsinnig viel Zeit und lange, lange Abende und Nächte irgendwie auch gekostet. Insbesondere, wenn dann mal viel zu tun war. Das hat ja dann irgendwie auch den Schritt in die Erweiterung irgendwie gebracht, dass man gesagt hat, okay, also A, wenn ich jetzt irgendwie Transaktionen machen will, kannst du als Einzelkämpfer gar nicht machen, bringt ja nichts. Und die Mandanten kamen auch mit immer weiteren Themen. Und das der klassische Mandant bei mir ist ja nach wie vor irgendwie so ein Mittelständler. Der hat so viele Themen, dass man sich auch gedacht hat, okay, irgendwann sucht er sich sowieso wen anders. Also ich muss noch ein paar andere Bereiche abdecken. So kam der Schritt dann eigentlich. Also das war jetzt nicht nur, dass man selber auf die ganze Administration keine Lust mehr hatte, sondern man musste auch irgendwie fachlich wachsen.
Ne? Ja, verstanden. Wie war das am Anfang oder wie war das dann? Hattest du jemals ein Auslastungsproblem, also dass zu wenig Aufträge da waren?
Interessanterweise nie. Also am Anfang hatte man mal so Zeiten, wo man auch glücklich drum war, sich so ein bisschen mit seinen Strukturen, wie funktioniert die Software oder so, beschäftigen zu können. Aber ich erinnere das höchstens einmal, dass man da so saß und dachte, ab nächster Woche hast du eigentlich nicht mehr so richtig was zu tun, was machst du denn dann? Und zack, dann hat das Telefon geklingelt und dann ging es irgendwie weiter. Aber man muss auch sagen, so mein Geschäftsmodell basiert bis heute eigentlich hauptsächlich auf Empfehlungsmarketing und Netzwerk und da kommt immer irgendwas her und das wird natürlich irgendwie mit der Zeit auch immer mehr und gar nicht nur aus professionellem Netzwerk, sondern eben auch einfach aus zufriedenen Mandanten. Und wenn man da irgendwann das ein oder andere abgearbeitet hat, klingelte relativ schnell das Telefon und irgendwer hat gesagt, Herr so und so oder Frau so und so hat sie empfohlen, ich habe da ein Problem, können wir uns das mal anschauen und ja, dann ging es immer weiter. Ne?
Mhm. Weil so richtig Marketing oder so hast du damals nicht gemacht, oder? Als Einzelkämpfer noch?
Überhaupt nicht. Ich hatte nicht mal eine Internetseite. Also ich habe mir irgendwie mal 500 Visitenkarten drucken lassen. Habe bei irgendeinem Dienstleister so ein grobes Branding in Auftrag gegeben, dass ich mir irgendwie so einen Briefkopf machen konnte. Das hat er mir zur Verfügung gestellt. Den Briefkopf habe ich selber in die Software reingemacht. Und das war es im Groben. Ne? Also ich wollte eigentlich irgendwie immer mal eine programmieren lassen, hatte das auch in Auftrag gegeben, aber bis zuletzt hatte ich keine Internetseite, die irgendwie live gegangen ist oder so. Das kam alles erst dann mit der Partnerschaft. Also Marketing habe ich so gut wie gar nicht betrieben damals.
Aber dann muss ja das ganze Netzwerk oder die ganzen ersten Aufträge, die müssen ja wirklich davor dann entstanden sein, also während der Uni-Zeit noch, oder? Also was hast du da konkret gemacht, dass da so viel rauskam? Oder waren das dann nur 2, 3 Key-Contacts, die dich halt großartig fanden und dann dir die Sachen zugespielt haben?
Ja.
Oder hast du da so bewusst schon gesagt, ich zapfe jetzt alle möglichen Kanäle an, vernetze mich da gut oder ist das einfach alles so passiert?
Ja, das ist mehr so passiert. Also ich hatte jetzt nie den Fokus, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich mache das Setup jetzt so, dass ich mich direkt selbstständig machen kann. Das kam dann irgendwie so immer weiter, wo man Zeit hatte, darüber nachzudenken, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann hatte ich tatsächlich auch liegt an meinem Nachnamen, eine relativ lange Zeit zwischen meinen schriftlichen Prüfungen und der mündlichen Prüfung. Da waren so 3, 4 Monate dazwischen.
Ach so, weil es alphabetisch ist, oder?
Genau, es alphabetisch. Wolf kam irgendwie am Ende und Schwerpunkt Steuerrecht kam sowieso irgendwie am Ende und dann war ich mit Leuten von M bis Z irgendwie in dieser Prüfung und hatte so 4 Monate Zeit und habe mal gedacht, ja, was machst du jetzt eigentlich? Bewerben kannst du dich irgendwie nicht so richtig mit Zeugnis. Meine Frau hatte dann irgendwie schon einen Kanzleijob angefangen und dann hatte ich irgendwie gedacht, ja, musst du jetzt irgendwie, versuchst es einfach mit selbstständig machen. Habe ich die Kontakte auch so ein bisschen abgeklappert und habe gesagt, ja, ich plane das, wie sieht's aus, können wir da kooperieren? Aber das waren tatsächlich so, 3, 4 Key-Contacts, die dann auch gesagt haben, ja, nee, gerne, also A, intern Verwendung, können wir hier zusammen was abarbeiten, aber gerne auch nach außen hin, weil ich hatte ja unbedingt den Drang, ich musste auch selber die Mandate haben, ne? Also ich wollte jetzt ja nicht irgendwie für irgendwie im Hinterzimmer arbeiten oder weiter irgendwie den Ghostwriter für irgendwelche Kommentare oder Festschriften oder sowas machen, sondern ich wollte ja an die Kontakte ran und um ehrlich zu sein, hatte ich da auch bereitwillige Unterstützung von Kollegen, die gesagt haben, ja klar, ich lass dich auch an meine Mandanten ran, immer gerne.
Verstanden. Wie war das mit den Staatsexamen? Also die gelten ja als unfassbar herausfordernd. Ist das gut durchgelaufen oder was waren da so die Challenges?
Ja, das lief Gott sei Dank ganz, ganz gut durch. Um ehrlich zu sein, hat mir das BWL-Studium da sehr, sehr, sehr viel weitergeholfen. Da war ich tatsächlich auch in dem einen oder anderen Drittversuch und wusste, ja, da gab es so Kopfabfächer, irgendwie Finanzwirtschaft 2 oder so, wenn man sich da nicht so gut vorbereitet hat, zack, ging das mal schnell. Und da hatte ich dann relativ früh gelernt, überhaupt mit dem Druck umzugehen, dieser Prüfungssituation. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem bis heute im Jurastudium. Also viele schimpfen ja auch irgendwie, ist das alles furchtbar schwer und so viel Stoff und es kommt nur irgendwie auf diese 5 Tage Examen an. Da haben viele natürlich immense Probleme damit, weil das irgendwie die einzige ernsthafte Prüfung ist. Also ich glaube, mittlerweile gibt es Zwischenprüfungen, so, ich habe auch eine Zwischenprüfung geschrieben, muss irgendwie die große Übung bestehen oder so. Das kann man aber so oft versuchen, meistens wie man will, ohne dass man rausfliegt. Mhm. Das führt A dazu, dass es vorher nicht so eine richtige Leistungskontrolle gibt und B, die Leute eigentlich nie so richtig diesen Druck gespürt haben. Mhm. Und dann sitzen die da vor dieser großen Prüfung, wissen, das dauert jetzt eine Woche und da sind 4 Klausuren. In der nächsten Woche ist noch eine Klausur und dann muss ich hier irgendwie wahnsinnig performen. Und wenn ich irgendwie eine schlechte Woche habe, ist das blöd, weil dann kann ich irgendwie noch einmal wiederholen oder eben nicht. Und beim zweiten Examen, ich habe das in Bayern noch herrlich mit 11 Klausuren geschrieben, das war natürlich
in einer Woche dann 11 Klausuren?
Oder? Über zwei Wochen war das, glaube ich, verteilt. Ich glaube sogar über 3. Ich glaube, es war über 3 Wochen verteilt.
Alle Fachrichtungen dann einmal durch?
Oder? Ja, alles einmal durch. Bayern hatte immer so ein Steuerrecht, war extra. Es gab noch eine Arbeitsrechtsklausur, waren irgendwie ein paar mehr als in anderen Bundesländern. Und das ist natürlich für die Leute irgendwie auch wahnsinnig herausfordernd, vor dieser Situation zu stehen. Und immer so ein bisschen mit der Frage, wenn ich jetzt nicht das VB erreiche, wird es vielleicht irgendwie nix. Die Angst wird ja allen irgendwie gemacht. Und da, ja, so eine Vorerfahrung aus einem anderen Studium mit Druck umzugehen, die hat da tatsächlich schon geholfen. Und ich hatte jetzt auch selber irgendwie nie das Gefühl, dass ich der Kandidat bin, der da irgendwie durchfällt. Das hat sicherlich irgendwie auch geholfen, ne? Dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal so eine Basis, entweder läuft es halt gut oder es läuft nicht so gut.
Du bist einfach entspannt dann rangegangen.
Irgendwann. Ja. Um ehrlich zu sein, relativ entspannt irgendwie da rangegangen, konnte aus meiner Sicht jetzt irgendwie auch nichts Schlimmes passieren. Man darf es, glaube ich, auch nicht so sehr verkopfen, ne? Also viele sind dann irgendwie auch total ausgebrannt schon von dem ganzen Lernen, was sie irgendwie vorher betrieben haben. Das macht es wahrscheinlich auch nicht unbedingt einfach. Mhm. Also muss da, glaube ich, schon frisch rangehen. Und
Wie lange hast du gelernt davor?
Unterschiedlich. Also im ersten Examen war ich beim Repetitor, habe natürlich so klassisch irgendwie Probeklausuren und Co. geschrieben, was man so machen musste, aber habe das jetzt irgendwie auch nicht übertrieben. Ne? Also ich sag mal so intensiv, so 3 Monate vorher, also gegen jede Empfehlung würde ich wahrscheinlich jetzt auch keinem dazu raten. Und im zweiten Examen habe ich das nicht groß anders gemacht, was die Vorbereitung da in Anführungszeichen erleichtert hat. Es war Corona und es gab überhaupt nichts. Ne? Also es hatte draußen nichts offen, man konnte mit Maske einkaufen gehen und sich irgendwie, keine Ahnung, mit den Kollegen konspirativ neben der Aral-Tankstelle auf der Parkbank treffen und da irgendwie noch ein Bierchen rausholen. Aber mehr war halt auch nicht, was einen abgelenkt hat. Das hat es da, glaube ich, das war der einzig positive Effekt von Corona damals.
Mhm. Was würdest du sonst jungen Juristen noch raten heutzutage, die in den M&A-Bereich wollen?
Auf jeden Fall vorher irgendwie über den Tellerrand mal hinausschauen, gucken, was es außer der bunten M&A-Welt irgendwie noch so gibt. Weil ich glaube immer noch, dass man schon irgendwie mal klassisch als Anwalt gearbeitet haben soll. So ein bisschen generalistisch bleiben oder mal gucken, was es da gibt. Auf jeden Fall auch mal Tätigkeiten vor Gericht ausgeübt haben, auch mal die andere Seite anschauen, irgendwie gucken, ja, auch wenn es im M&A-Bereich bleibt, ne, was ist irgendwie so bei Post-Merger-Litigation oder Corporate-Litigation los, also auf jeden Fall mal so ein bisschen Ausschau halten, was kann man noch darüber hinaus machen und was man sicherlich genauso wie im BWL-Umfeld frühzeitig machen sollte, bei einschlägigen Kanzleien, Praktika, gucken, dass man da Referendariatsstationen macht, schauen, dass man mal, was ich so leider nicht gemacht habe, vielleicht auch ein bisschen wegen Corona, schauen, dass man irgendwie mal ins Ausland kommt, schaut, wie sieht das da aus. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall jedem raten. Mhm. Und wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, ich glaube, da gibt es auch Programme zu, frühzeitig irgendwie einen Mentor suchen, der einem so ein bisschen die Berufswelt erklärt und einen mitnimmt.
Mhm. Das heißt, der Markt für Juristen ist nach wie vor ein gefragter Beruf, weil was man also ein bisschen hört, ist Thema KI auch, wie sich schon die Führungsspannen in den Großkanzleien, verringern. Wie denkst du, dass es zukünftig aussieht? Weil ich sag mal so, wenn du jetzt ein erfahrener Anwalt bist, dann ist ja KI wahrscheinlich ein wahnsinniger Enabler, um Dinge einfach schneller hinzubekommen oder effizienter zu sein. Aber irgendwie muss man als junger Jurist ja auch sein Handwerkszeug lernen. Und wie glaubst du, sieht der Beruf dann in der Zukunft mal aus? Also wenn jetzt jemand anfängt, Jura zu studieren und dann in 5, 6 Jahren vielleicht mal loslegt, Weil du hast ja früher wahrscheinlich irgendwie Gesetze gewälzt oder zumindest natürlich, online, ja. Ne? Aber oder wie auch immer, aber vielleicht war es kein Papier mehr, aber du hast ja trotzdem noch händisch wahrscheinlich nachgeschaut und dann Passagen markiert, rausgezogen und dann überlegt, wie passen die zu dem anderen Zeug und so. Wird das in 5, 6 Jahren überhaupt noch einschlägig sein oder wie ändert sich der Beruf?
Ja, das wird, glaube ich, schon noch einschlägig sein. Also das E-Examen oder also war alles schon irgendwie erfunden, gab es aber mir noch nicht. Also man hat ganz klassisch nur die vorgegebene Literatur auch im Examen irgendwie wälzen dürfen. Gerade, glaube ich, die M&A-Welt wird das schon verändern oder hat es, glaube ich, auch schon verändert. Also viele sind da auch jahrelang mit eigener Software oder so schon dran, insbesondere im Bereich Due Diligence, einfach nur das schlichte Durchsehen von Dokumenten oder so, das wird den First-Year-Associate in dem Sinne irgendwie ersetzen. Also diese klassischen Tätigkeiten wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Genauso im Backoffice wird das sicherlich auch ganz Routine-Tätigkeiten wird das sicherlich ersetzen, ergänzen. Man muss eben wissen, so wie man damit umgeht. Was wahrscheinlich zumindest aus meiner Sicht aus absehbarer Zeit nicht verloren gehen wird, ist so ganz klassisch juristisch dogmatisches Denken, wirklich so arbeiten am Gesetz, weil was die KI ja irgendwie zumindest meiner Meinung nach wie vor macht, ist so, die basiert auf Wahrscheinlichkeiten. Klar, die kann man mit wahnsinnig viel Wissen aus allen Datenbanken füttern. Das bieten auch viele Datenbanken an. Man kann da sicherlich sehr, sehr strukturiert recherchieren, aber so den Überblick über das große Ganze und mit dem Hintergrundwissen eines Studiums oder diesem Ganzen, was man so an Dogmatik mal gelernt hat, was steckt eigentlich dahinter? Das wird aus meiner Sicht noch eine ganze Weile dauern und auch den klassisch juristischen Beruf nicht so schnell ersetzen. Hinzu kommt natürlich die ganze Regulatorik, die da dranhängt. Also klar, auch alle Berufskammern werden dafür kämpfen, dass die Menschen nicht ersetzt sind, sondern die KI nutzen und sich das Leben irgendwie leichter machen. Das Gleiche sicherlich an Gerichten. Also da gibt es sicherlich irgendwie auch sinnvolle Forschungsprojekte und Ansätze, mal so zu sagen, ja, kleine Rechtsstreitigkeiten bis 5.000, 10.000 Euro, da lässt man die Leute einfach vielleicht mal eine KI füttern und die macht dann eine Entscheidung, aber bis, also dass der Richter oder so abgeschafft wird oder da vereinfacht wird, das sehe ich noch nicht. Also ich glaube, nach wie vor ist da auch ein großer Markt, große Nachfrage, haben sie da irgendwie 2.000 neue Stellen in der Justiz, auch Anwaltskanzleien suchen in 1.000 Bereichen neue Leute, sicherlich auch getrieben durch immer mehr Gesetz, das bei uns da ist, was immer mehr Beratung zum Leidwesen aller Unternehmer irgendwie erfordert. Manche können das eben in-house abdecken, andere brauchen die Kanzlei und ja, und auch im M&A-Bereich wird das wahrscheinlich so bald sozusagen nicht abebben, außer so vorbereitende Tätigkeiten. Da kommt es ja mittlerweile auch irgendwie auf tiefe Branchenkenntnis im Großen an. Also ein großer Markt, glaube ich, nach wie vor irgendwie erneuerbare Energien und Co. Ich glaube, Rest zieht der Markt jetzt erst so ein bisschen wieder an. Wir haben ja durch diese kleinen Deals immer so ein Grundrauschen, die gehen sozusagen immer. Aber ja, dass da der Anwalt ganz ersetzt wird, das sehe ich jetzt noch nicht. KI ist ansonsten bei uns irgendwie auch so ein Reizthema, weil viele Mandanten natürlich, wie früher bei Dr. Google beim Arzt mit der eigenen Diagnose ankommen, ist das so, ja, ich habe schon mal die KI und die hat schon mal was vorbereitet. Können Sie mal gucken? Das ist halt immer irgendwie, das ist immer so ein schwieriges Gespräch, ne? Ohne dass man, wenn man jetzt, also meist weiß man ja, das hat jetzt nicht so Hand und Fuß, aber das muss man auch mit Fingerspitzengefühl dann irgendwie abbügeln und sagen, ja, wenn wir da jetzt die KI korrigieren, ist der Aufwand wahrscheinlich höher, als wenn wir selber aufsetzen. Das ist noch so der Ansatz, obwohl das teilweise erstaunlich gute Ergebnisse liefert. Ne?
Aber das kann ich mir vorstellen. Das schildern mir andere Anwälte und Notare auch, die dann sagen, jetzt kommen die ganzen, jetzt kommt da auf gut Deutsch der deutsche Michel zum Notar, kauft irgendwie eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage und korrigiert dann den Vertragsentwurf vom Notar schon mal.
Ja. Also frag mal die beiden Notare bei uns, die haben damit auch schon hinreichende Erfahrungen gemacht. Ich finde das legitim, ne? Also man kann jetzt natürlich hingehen und irgendwie sagen, ja, die KI, super Sache, die kann ja auch schon viel leisten. Ich schaue mir das jetzt irgendwie mal an. Aber ich glaube, es dauert noch einen Augenblick, bis die so weit ist. Wobei, dass die irgendwann mal im Notariat wunderbare Vertragsentwürfe fertigt, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ne?
Ja, ich kam da drauf, weil ich letztens eine Diskussion hatte, wo ich dann die Hypothese mal gewagt habe, ob es den klassischen Associate oder First-Year-Associate halt in der Form überhaupt noch gibt, ja, der ja viel irgendwie Dokumente händisch erstellt und irgendwie im Gesetz rumsucht und Sachen vorbereitet. Irgendwo muss ja die Erfahrung auch herkommen, dass du dann später auch im Gespräch mit einem Unternehmer oder so überhaupt mitreden kannst. Ne? Und da könnte schon so ein Problem entstehen,
die
oder?
Wird verloren gehen. Also das ist ja heute noch so. Auch je mehr Fremdentwürfe oder andere Verträge, die man liest, da merkt man, ah Mensch, so machen die die Klausel und warum machen die das so? Und dann denkt man mal drüber nach und dieser Erfahrungsschatz, den der, also ich kann jetzt da nicht aus meiner Perspektive sprechen, aber nur von anderen, die so der First oder Second Year sammelt, indem er sich einfach in, jetzt nicht physisch, sondern virtuell in Datenräumen rumgetrieben hat und Dokumente gewälzt hat, der hat durch unglaublich viele Verträge gelesen und da nimmt man wahnsinnig viel mit. Das wird wahrscheinlich irgendwie verloren gehen. Also da bin ich noch nicht sicher, wie sich das entwickeln wird. Aber klar, irgendwie müssen die Leute das auch lernen und dann sehen, okay, ja, so sieht das aus. Auch natürlich, um die klassischen Fehler zu finden. Also ich glaube, die Anfänge waren ja meistens eher so, dass man so mit OCR hatte, man Texterkennung, hat da alle Dokumente durchgejagt und hat dann der KI gesagt, ja, überall, keine Ahnung, wo du eine Change-of-Control-Klausel findest, das schmeißt du mir bitte raus und dann guckt jemand den Vertrag händisch an. Also so hat das ja angefangen und das geht mittlerweile wahrscheinlich irgendwie deutlich besser, ohne dass ich da einen riesigen Erfahrungsschatz hätte. Aber diese ganze Wühlarbeit, die geht verloren und ja, wie die First Years die Erfahrung draufkriegen, die Fragen müssen die Großkanzleien beantworten. Ne?
Ja, sehr gut. Letzte Frage, was steht so in den nächsten Jahren an? Also bei von Alverden, plant ihr weiter zu wachsen? Wollt ihr neue Services aufbauen? Was steht bei dir an? Was plant ihr?
Ja, wir planen auf jeden Fall moderat irgendwie weiter zu wachsen, auch mit neuem Standort.
Jetzt. Wie viele Leute sind es jetzt?
Wir sind jetzt 7 Anwälte und 5 Mitarbeiter im Backoffice plus Auszubildende. Ja, also Neueinstellung ist geplant auf der Anwaltsseite. Wir wachsen jetzt mit einem Standort in Bremen und so. Ja, man arbeitet, ihr kennt das wahrscheinlich auch, man arbeitet immer daran, Strukturen zu schaffen, die sich so ein bisschen verselbstständigen, versucht ständig irgendwie Dinge zu verbessern. Ja, hoffe natürlich auch so ein bisschen in meinem Bereich auf Geschäftswachstum, dass man sich nochmal ein bisschen weiter spezialisieren kann und dann wirklich nur noch in seinen Kernbereichen unterwegs ist und da vielleicht dann auch, ich suche ja schon seit längerem, ich freue mich immer, wenn ich jemanden im Steuerrecht unterstützen würde. Das wäre sozusagen nochmal ein Traum, dass man auch viel inhaltliche Arbeit ein bisschen abgeben kann und dann ja sich auch mehr mit Akquise und Co. beschäftigen kann. Das wäre sozusagen so ein Wunsch, aber wir wollen immer so aus uns weiter rauswachsen und die Schritte auch so langsam machen, wie es die Basis hergibt. Ne?
Das heißt, wenn jemand in der Zuhörerschaft einen guten Steuerrechtler im Hamburger Raum kennt, dann wäre sozusagen eine Vakanz frei bei euch.
Ja, gerne, gerne vermitteln. Ja, höre ich mir immer gerne an. Also das ist tatsächlich so ein Personal finden ist ja sowieso, ihr kennt das sicherlich auch in allen Bereichen irgendwie schwierig. Ja, das ist so der Haupt-Pain-Point, da auch mit Leuten vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, ja, die man hoffentlich auch ein bisschen halten kann und die dann nicht irgendwie nach 2 Jahren wieder weg sind, dann, ja, man so ein bisschen von vorne anfängt, ne? Aber das Problem kennt ihr wahrscheinlich auch.
Verstanden. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht. Sind wir über der Zeit?
Ich glaube, Zeit gibt es ja nicht so wirklich, deswegen. Sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Spannende Reise, spannende Einblicke und wie gesagt, auch, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Profil mit Tax und Legal Support im Transaktionsumfeld. Von dem her vielen Dank für die Einblicke und das Teilen deiner Geschichte.
Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank.
So, das war jetzt wieder mal ein Ausflug in die Legal- und Tax-Welt tatsächlich. Die Kombination gibt es ja nicht so oft, wie wir gerade gelernt haben. Umso spannender ist sie. Wenn ihr auch weiterhin so spannende Einblicke miterleben möchtet, dann bleibt doch bei den nächsten Episoden unbedingt dran, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis bald.